Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Herzlich willkommen zu dieser Lesung. Ich bin die Wahrheit-Redakteurin von der Taz, zusammen mit Michael Ringel, mein Kollege. Der steht draußen. Okay. Wir machen zusammen die Wahrheit. Das ist die einzige Satire-Seite einer Tageszeitung weltweit. Wir machen das Montag bis Samstag. Und ich freue mich, dass wir heute zwei verdiente Autorinnen von uns dabei haben, nämlich Pia Frankenberg und Susanne Fischer. Vorher wollte ich noch sagen, Vorher wollte ich noch sagen, wer hinten steht, hier vorne sind noch ein paar Plätze, also kommen Sie gerne vor. Zum Beispiel wie diese Dame da, genau. Also wer sich vorne hinsetzen will, kann das gerne tun. Gut, das mit den Mädels ist, glaube ich, völlig untertrieben. Wir lassen es jetzt einfach mal so stehen, dass es eine Drei-Mädels-Lesung ist. Und weil wir auch gar nicht so viel Zeit haben, wollen wir eigentlich gleich mal in die Mitte des Geschriebenen gehen. Vorher möchte ich aber Pia und Susanne ganz kurz vorstellen. Ich fange mal an mit Susanne. Und Susanne hat mir eine so schöne kleine Biografie geschrieben, dass ich die einfach mal kurz vorlese. Susanne Fischer lebt mit einer Katze und mehreren Fledermäusen tief in der norddeutschen Provinz. Über die dortigen Bräuche berichtet sie für die Taz seit nunmehr 20 Jahren. Ben-Witter-Preisträgerin 2013, außerdem Literaturwissenschaftlerin und Geschäftsführerin der Arno-Schmitz-Stiftung. Susanne Fischer schreibt auch sehr schöne Kinder- und Jugendbücher. Ich glaube im Moment ein Jugendbuch. Und für uns in der Wahrheit schreibt sie, ja man kann sagen, Kolumnen aus dem erweiterten Alltagsgeschehen. Kann man das so sagen? Ja. Also vielleicht kannst du mal kurz sagen, um was es geht.
Geht dieses Mikro? Ah ja, es geht um Pleiten, Pech und Pannen. Das war dann schon die erste. Es geht um das Landleben. Ich bin seit 20 Jahren auf dem Lande und lustigerweise finden Städter das immer wahnsinnig komisch. Auch die banalsten Ereignisse wie Grünkohl-Wettessen mit hinterher Wiegen und so, das können die Berliner mal gar nicht glauben. Und ich schreibe aber auch über andere Dinge aus dem Alltag. Ich schreibe schon tatsächlich seit 20 Jahren diese Kolumnen und außerdem, was man selbst erlebt, fällt einem dann auch irgendwann nichts mehr ein. Ich warte immer darauf, dass ich mal irgendwann rausfliege, weil alle sagen, das war's jetzt mal, aber ist bisher noch nicht passiert. Die Taz ist eine arme Zeitung, sie kann sich keine besseren Autoren leisten.
Dann möchte ich gleich mal zu Pia gehen. Du schreibst hier für uns Tagebuch einer. Um was geht's eigentlich bei dir?
Um alles. Also die Tagebuch-Betitelung, die ist eigentlich von der Redaktion gekommen. Also ich kann damit gut leben. Ich schreibe ähnlich wie Susanne über Sachen, die mir passieren oder die ich gerne möchte, dass sie mir passieren. Ansonsten über alles, was so mich bewegt, amüsiert, ärgert. So.
Ja. Du hast ganz lange in New York gelebt. Wenn du sagen wir mal New York versus Berlin, was würdest du dazu sagen?
Im Vergleich der Städte? Mhm. Boah.
Wie viel Zeit haben wir denn so?
Ja, wie viel Zeit haben wir denn so, genau.
Wir gleich zur Sache.
Ja, nee, ich mach's mal ganz kurz. Also ich finde, man kann in beiden Städten super gut leben. Berlin ist weniger anstrengend, außer dass mir manchmal die Leute mehr auf die Nerven gehen. Ich vermisse die Leute in New York.
Das tue ich. Warum?
Mehr Humor, mehr Gelassenheit, irrer, diverser und so weiter.
Fangen wir einfach an, oder? Mit dem Vorlesen.
Ich leg los mit einer kurzen Kolumne über die Reisetrottelei. Im Laufe eines vertanen Lebens werde ich immer mehr zum Reisetrottel. Früher habe ich mich kaputt gelacht über Freundinnen, die am Abend vor Urlaubsreisen Panik schoben, statt Party zu machen. Sie wollten lieber bügeln, Nägel lackieren, Haare eindrehen und stundenlang Koffer packen. Ich dagegen warf am nächsten Morgen kurz vor der Abfahrt cool und leicht verkatert ein paar Dinge in meinen Seesack. Reisen, pah, das erledige ich doch im Vorbeifahren. Ich hatte eine ausgezeichnete Spaßpackbilanz. Eine lustige Laune des Alters ist bekanntlich, dass man für alles länger braucht. Das wird überall behauptet. Keine Ahnung, ob das stimmt. Für gepackte Koffer und Orgasmen gilt es auf jeden Fall. Obwohl ich es mit Nägel lackieren und Haare eindrehen immer noch nicht so habe, gestaltet sich der Abend vor der Abfahrt jetzt unangenehm. Ich nehme mir nichts mehr vor, damit ich Zeit habe zu packen. Stattdessen verrichte ich dann aber mit schlechtem Gewissen wichtige Surf- und Zap-Arbeiten bis nach Mitternacht. Vor dem Einschlafen zerre ich noch die Reisetasche hervor. Am nächsten Morgen renne ich dann hektisch zwischen Arbeitszimmer und Schrank hin und her und werfe Unterhosen und Unterlagen in bunter Folge in die Tasche. In den letzten Monaten war ich sehr viel unterwegs, ich habe also eine gute Packroutine. Erstaunlicherweise besitze ich inzwischen trotzdem 3 Zahnbürsten, Dito Zahnpasta, 5 Deo-Sprays und einen Vorratsschrank voll Oropax, Zahnseide und Shampoo. In allen wichtigen Städten werden extra für mich neue Drogeriefilialen in den Bahnhöfen errichtet. Das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg hat sich bereits erkundigt, ob es meine Kammsammlung nach meinem Tode übernehmen darf. Mein Gepäck ist trotzdem stets 3-mal umfangreicher als das meiner Kollegen, die anscheinend Wechselwäsche für 2 Tage auf das Format eines Aktenköfferchens verdichten können. Wieso ziehen Sie dennoch lässig, je nach Witterung, Schirm, Schal oder Schirmmütze und Sonnenöl hervor, während ich so tun muss, als würde mir Wetter an sich gar nichts ausmachen? Weil ich mich gern mal überraschen lasse? Meine nachlassende Planungsfähigkeit grenzt inzwischen an Wurstigkeit. Nicht nur Tabletten gegen Reisekrankheit lasse ich zu Hause liegen, sondern auch Namen und Telefonnummern wichtiger Ansprechpartner. Außerdem kann ich mir keine Abfahrtszeiten mehr merken. Dieser Speicher ist bereits übervoll von Uhrzeiten vergangener Reisen. Ab und zu versuche ich es also mit einer leicht gebrauchten Uhrzeit und muss mich dann sehr wundern. Deswegen weiß ich jetzt auch, wie es ist, 3-mal am Flughafen ausgerufen zu werden. Man hechtet mit Puls 180 schweißverklebt durch die Sicherheitskontrolle und stolpert in ein Flugzeug, in dem man bereits 130 Feinde hat. Dort versucht man, cool und elegant auf seinen Sitz zu rutschen und blickt dann bescheiden hinab auf seine Socken. Eine schwarz, eine blau. Vielen Dank.
Vielen Dank. Pia, willst du weitermachen?
Diese Kolumne trägt den Titel Nachts im Bauch. Sommerfest im Umland. Bunte Gästeschar. Alte, junge, Eltern, Kinder, Hunde, Schwimmen im See, Pflaumenkuchen, Wespenstiche. An einem Biergartentisch plaudern angeregt 2 Frauen um die 30. Also der Kleine von meiner Freundin, der ist jetzt 1,5 und der kriegt noch die Brust. Sie will ja eigentlich nicht mehr, aber der macht einen Aufstand. Eine Freundin von ihr hat jetzt einen, der ist auch 1,5, aber der ist abgestillt. Jetzt will meine Freundin mit der die Kinder tauschen. Die andere soll ihren nehmen, damit der mal merkt, wie das ist, wenn da keine Milch rauskommt und sich dran gewöhnt. Außerdem schläft er keine Nacht durch, die ist fix und fertig. Und jetzt hat die mit dem Abgestillten ihr von der Methode erzählt, wie man Babys wieder zum Einschlafen kriegt. Staubsaugen und Waschmaschine. Die Waschmaschine erinnert die wohl an das Geglucker im Mutterleib oder so und das Staubsaugen, keine Ahnung. Soll aber funktionieren. Sag mal, bei dem Programm wird der doch Zwangsneurotiker. Der kriegt einen Putzfimmel. Ja, und eine Essstörung. Adipositas als Reaktion auf Nahrungsentzug. Adi was? Fettsucht. Ha, und wenn er groß wird, macht er einen Waschsalon auf. Oder wird Staubsaugervertreter. Aber nur nachts. Naja, ist er ja auch gewohnt. Seine Mutter saugt ja auch immer nur nachts Staub. Na, mich würde ja interessieren, wie es eigentlich ihrem Mann geht. Ach, die hat einen? Ja klar, wieso? Naja, ich dachte, die ist vielleicht alleinerziehend. Nee. Und der Mann, saugt der auch nachts? Nee, der muss ja auch mal schlafen. Ach so, aber der macht dann die Wäsche. Nee, der schläft, weil da ja immer der Staubsauger läuft. Ach, Staubsaugen wirkt auch bei erwachsenen Männern? Ja, das brauchen die. Und besonders die Waschmaschine, weil die da eigentlich reinkriechen wollen. Zurück in Mamas Bauch. Deshalb mögen die es auch so gerne, wenn Frauen staubsaugen und die Waschmaschine bedienen. Da liegt nämlich für Männer ihr Urinstinkt. In der Waschmaschine? Gibt es dazu eine Studie? Ist doch klar, die mögen das schon deshalb, weil sie es dann nicht selber machen müssen. Die saugen ja nur im Auto Staub. Was bedeutet das denn jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Wenn ich einen Mann sehe, wie der sein Auto staubsaugt, dann frage ich mich, warum der eigentlich im Haushalt nicht so putzen kann. Aber die können nur im Auto. Ja, und dann schlafen sie ein. Gläser klingen aneinander, Gelächter, Auftritt Mann mit Baby von links. Och, ist der niedlich, guck mal die Backen. Papa strahlt. Das kommt von der Busenmilch. Nacktes Entsetzen. Der kriegt Dosenmilch? Was? Nee, Busenmilch. Sichtliche Erleichterung. Ach so, der wird gestillt. Ja, aber wir versuchen gerade, ihm das abzugewöhnen. Schläft er denn wenigstens durch? Schön wär's. Die Frauen tauschen Blicke. Dann, sag mal, wer saugt denn bei euch eigentlich Staub?
Vielen Dank, Pia. Wir machen gleich weiter mal mit Alltagsbeobachtungen und Alltagsrecherchen. Ich lese was vor, was ich vor einem Monat auch auf der Wahrheit veröffentlicht habe. Und zwar geht es um einen Hausbesuch. Und dieser Hausbesuch findet statt bei Nostradamus, dem ewigen Propheten. Doomsday, dick und gemütlich. Nostradamus, ganz privat, ein Hausbesuch. Es dauert, bis wir ihn in der flirrenden Lavendelluft der Provence antreffen. Seine Vorhersage war einwandfrei. Mein Haus liegt in einem Navi-Loch. Sobald Sie nach der Totalschankstelle links abbiegen, signalisiert das Navi, wenden Sie nach 20 Metern. Fahren Sie trotzdem weiter bis zum Schild Je suis Michel. Da wohne ich. So machen wir es und keine Viertelstunde später stehen wir im kaffigen Städtchen Salon de Provence, dem Meister der Prophezeiungen, leibhaftig gegenüber. Nostradamus, erstaunlich rüstig, recht korpulent und unerwartet positiv, ja fast heiter gestimmt. Mein bürgerlicher Name ist Michel de Nostradamus, doch unter dem Namen kennt mich nur noch die Inquisition. Und die ist ja Gott sei Dank hierzulande gerade erst wieder im Werden. Der alterslose Greis lächelt zufrieden. Kommen Sie doch die paar Schritte bis zu meinem bescheidenen Anwesen. Ich koche gerade Konfitüre ein und muss noch etwas Gelierzucker beigeben. Nostradamus Haus, das er exakt 411 Jahre vor dessen Fertigstellung in einem seiner berühmten prophetischen Gedichte bereits ankündigte, ist ein nüchterner Zweckbau aus den 60er Jahren. Selbst die Durchreiche von der Küche zum Essbereich, Eiche Fournier, hat er in einem Vierzeiler, französisch Quatrain, kommen sehen. Und im Almanach von 1555, prall gefüllt mit 353 Quatrains, schreibt er klar und deutlich, was heute die meisten nicht wahrhaben wollen. Michel, Izzo und in alle Ewigkeit verbleibet im Zwischenreich der Guten und Bösen, waret immortell weiter und immer weiter. Sprich, Michel alias Nostradamus zählt seit dem 14. Dezember 2014 genau 511 Jahre Zeit, Bilanz zu ziehen. Zeit, Pressevertretern wie uns die heiß ersehnte Homestory zu gewähren. Die Sache mit dem Konfitüre-Einkochen kommt da gerade recht. Denn Nostradamus, der mit Stolz auf ein schon mehrere Jahrhunderte andauerndes Single-Leben blickt, ist es leid, immer wieder konsultiert zu werden, wenn es darum geht, was demnächst auf der Welt los sein wird. Ich sehe seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts nicht mehr so gut und auch nicht mehr so klar. Viel lieber verrät er uns deshalb sein Lieblingsrezept für Mirabellen-Konfitüre mit Eau-de-Vie und Zwieback. Aber schreiben Sie das ja nicht in die Zeitung. Dass er den Zwieback erst eigenhändig eine Nacht im Mörser zerkleinert, wird uns später noch eine Nachbarin berichten. Beim Marmelademachen komme ich runter von meinen augurenhaften Vierzeilern, gesteht der Vollbärtige und lässt den Gelierzucker in die Mirabellenmasse einrieseln. Miste, Popiste, Südallor, zu viel Zucker, entfährt es ihm glockenhell. Dann muss Nostradamus schon wieder lächeln, wahrhaftig ein sonniges Gemüt par excellence. Schon früh habe er in seinen späten Jugendjahren mit der Herstellung von Konfitüre begonnen. Das sei alles auch in diesem flotten Almanach namens Wikipedia nachzulesen, der ihm im Übrigen ausnehmend gut gefalle. Überhaupt das Internet, ein tolles Tool zum Behaupten von allem Möglichen sei das. Er frage sich nur, wer da die Kohle einstreiche. Für meine Marmelade war jedenfalls von Anfang an der Markt da, betont er fachmännisch und zwirbelt an seinen rotgrauen Barthaaren, dass ein Paar auch den Weg ins Mirabellenmus finden. Bis in die Pfalz habe er exportiert und auch nach China. Viel lukrativer sei es allerdings gewesen, in die inhabergeführte Kosmetikproduktion einzusteigen. Nach dem frühen Tod seiner Frau, für die er seine erste Creme basierend auf unraffinierten Nashornteig kreiert hatte, fragten immer mehr Provenzalinnen und später auch Pariserinnen nach dem Turbo-Tiegel. Ab 1539 kam Nostradamus gar nicht mehr nach mit der Produktion. Erst die tatkräftige Unterstützung einiger Wikinger, die von einer dumm gelaufenen Vorhersage übrig geblieben waren, führte schließlich zu einem globalen Erfolg. Der Turbo-Tiegel laufe auch heute noch in einigen Weltregionen unter dem Namen Penaten hervorragend. Aber jetzt kosten Sie doch erstmal von der Mirabellenkonfitüre. Ob er nicht doch ganz kurz mal was zu Griechenland, der Ukraine und den Mohammed-Karikaturen prophezeien könne, fragen wir den 511-Jährigen. Aber nur ganz kurz, ziert sich Nostradamus, dann muss ich Ihnen noch meine tollen Kippfenster im Hobbyraum zeigen. Weil das sehr interessant klingt, nicken wir. Wie immer antworte ich in einem Vierzeiler zu diesem konfliktträchtigen Substantiven. Wir nicken wieder. Also, ist des Februars Ende kalt, ist zu helfen nicht mehr der Akropolis. Ist des Februars Ende für die Jahreszeit zu warm, ist des Schokofabrikantenland auch zu helfen nicht mehr. Und was ist mit den Mohammed-Karikaturen, haken wir nach? Ich verstehe nichts von Zeichnerei, antwortet der sonst so zuvorkommende Prophet brüsk. Um die Homestory nicht zu gefährden, erkundigen wir uns nochmal nach den Kippfenstern. Sofort gerät er fast aus seinem nüchternen Zweckbau. Mittlerweile sind wir allerdings im Keller angelangt. Ein Geschenk von Uschi Glas. Kippfenster sind eine Rarität bei uns hier in Frankreich. Dabei sind sie so praktisch. Ich habe sie das erste Mal bei der Uschi in München erleben dürfen. Die Schauspielerin und der Mann mit dem Händchen für alles Mögliche, ist diese Verbindung wirklich von dieser Welt? Es war einmal, antwortet Nostradamus bekümmert. Ich habe die Uschi anlässlich der Lancierung ihrer hautnah Facecreme anno 2004 gecoacht. Die Zusammenarbeit war ein Traum und die Kippfenster waren Teil meines Honorars. Nostradamus' Miene verdüstert sich. Aber dann hat sich die Uschi nicht an die von mir empfohlene Mischung gehalten. Doch ohne unraffinierten Nashornteig geht es nicht im Cremesegment. Das Ergebnis, heute noch klagen Nutzerinnen über Pickel. Wir sind ehrlich erschüttert darüber, wie sehr den Alten das geplatzte Coaching von Uschi Glas noch nachgeht. Falls Sie die Uschi mal in Deutschland antreffen sollen, bestellen Sie ihr warme Grüße. Jederzeit kann sie sich bei mir hier in Salon de Provence Nashornteig abholen. Wir versprechen Ihnen auf alle Fälle, in der Causa Glas auf dem Laufenden zu halten, als das hölzerne Smartphone von Nostradamus schellt. Wetter Online ruft das aktuelle Welturlauberwetter bei Nostradamus ab, ein wunderbares finanzielles Zubrot. Und das Gute daran, als Wetterfrosch ist es ganz egal, ob ich noch klar sehen kann. Dieses Wochenende, so der Augur, der keiner mehr sein will, schneit es von Bozen bis zum Apennin in Chicago und am Tempelberg. Unsere vorab vereinbarte Besuchszeit ist um. Selten hat uns ein Prominenter so freimütig ins Haus gebeten. Nur Thekla Carola Wied verströmte vor Jahren eine ähnliche Herzenswärme wie der doch jetzt leicht erschöpfte Nostradamus. Reich beschenkt mit einem Glas Mirabellenkonfitüre, einer Turbo-Tiegelcreme und keinen weiteren Voraussagen verlassen wir wenig später Nostradamus nüchternen Zweckbau. Danke. Weiter?
Ja, weiter. Klar, weiter. Trigonometrie und der ganze Bockmist heißt diese Kolumne. Erwachsenwerden ist blöder, anstrengender Bockmist. Jeder, der etwas anderes behauptet, wird von mir sofort zurück vor die Pubertät geschickt. Und zwar nicht über Los und ohne 4000 Mark einzuziehen. Na denn, ihr Sentimentalisten, quält euch noch einmal durch Trigonometrie oder wie das Zeug heißt und kollabiert nach der ersten Zigarette, während der Schwarm zusieht und hässlich lacht. Ich besetze inzwischen schon mal die Schlossallee. Damals mit 13 Jahren wusste ich, dass ich eines Tages alles allein entscheiden dürfte und irgendwann außerdem erst nach der 30. Zigarette kollabieren würde. Ein großes Versprechen für eine glorreiche Zukunft als coole Erwachsene. Was ich nicht wusste, war, dass ich irgendwann freiwillig aus Vernunftgründen mit dem Rauchen wieder aufhören würde. Und dass das so ziemlich das Erwachsenste sein würde, was ich in diesem Leben hinkriege. Denn alles andere, was man mit Recht von volljährigen Mitbürgern erwartet, simuliere ich bloß. Die jährlich fällige Steuererklärung versetzt mich in den Status einer greinenden Fünfjährigen. Nach der ersten Mahnung kreuze ich blind irgendwas an und warte dann zitternd auf den Bescheid. Wenn Handwerker klingeln, verstecke ich mich unter dem Tisch. Ich habe Angst vor ihnen und vor ihren garstigen Sätzen. Der Schnörgel paspelt nicht mehr richtig, macht 400 Euro. Braucht man denn so einen Schnörgel unbedingt? Machen Sie Witze, sonst schirbelt das ganze Tetangewinde, dann fliegt Ihnen hier alles um die Ohren. Die Zumutung, den richtigen Telefon- und Internetvertrag auszuwählen, lässt mich stets überlegen, ob es eine gute Idee wäre, zum Zigarettenkonsum zurückzukehren. Dann könnte ich mich nämlich mittels Rauchzeichen verständigen. Wieso muss ich wissen, was eine Bitrate ist? Was wollen die Leute von mir? Ich möchte meine Sandförmchen zurück. Denn noch schlimmer als erwachsen werden, ist erwachsen sein. Am meisten staune ich immer noch, wenn andere auf mein Getue hereinfallen. Nie werde ich im Laden gefragt, ob meine Mami mir auch Geld mitgegeben hat, wenn ich versuche, wie eine kompetente Einkäuferin zu wirken. Rede ich auf einem Podium, hört man mir zu, naja, meistens jedenfalls. Niemand hält mich zurück, wenn ich in ein Auto steige und Anstalten mache, damit wirklich loszufahren und nicht bloß vor Freude auf- und abhüpfend ununterbrochen auf die Hupe drücke. Das lässt allmählich in mir den Verdacht wachsen, dass das Ganze ein Deal auf Gegenseitigkeit ist. Die nette Frau hinter der Wursttheke spielt in Wahrheit Kaufmannsladen und trägt noch Kniestrümpfe. Jedenfalls mental oder wie dieses Erwachsenenwort heißt. Der Polizist klebt rasch seinen Kaugummi an meinen Rückspiegel, ehe er mir einen selbstgemalten Bußgeldbescheid erteilt. Und der Handwerker rumpelt im Keller bestimmt mit Bauklötzen herum, während ich nicht hinsehe. Falls er nicht sogar heimlich seine erste Zigarette raucht. Nur die 400 Euro, die ich der Erwachsenenwelt schulde, sind aus irgendeinem Grund am Ende leider immer echt. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Und ich glaube, so gegen Ende lassen wir Pia nochmal zu Wort kommen.
This act is hard to follow. Okay. Das war eine kurze Pause danach, das war wirklich sehr schön. Vor einem längeren Marsch durchs novemberliche Berlin ist es ein Ritual, sich im Stammcafé des Vertrauens mit einem extra großen Kaffee zum Mitnehmen auszurüsten. Während man mit der Bedienung über den Lärm des dampfspeienden Automaten hinweg plaudert, auftritt eines Kiezbewohners, etwa Mitte 60, Typ spät Rock'n'Roller. Schönen guten Tag, ist heute nicht draußen? Bedienung. Was ist mit draußen? Na, sitzen. Ach so, nee, ist ja nur zu kalt. Da haben wir nicht eingedeckt, will ja keiner freiwillig draußen. Wollen Sie etwa? Nee. Ja, also drin ist Platz. Der Mann macht keine Anstalten, sich irgendwo niederzulassen. Der Mann will reden. Früher hat ja hier immer die X gesessen. Es fällt der Name einer deutschen Darstellerin, die in den 50er Jahren Kinderstar war, danach abwechselnd berühmt und jetzt verstorben. Inzwischen ist sie auch vergessen. Die Bedienung sucht Zuflucht bei der Kundin. Wollen Sie Zucker rein? Weil denn mag noch keinen Deckel drauf. Der Mann lässt nicht locker. Wussten Sie das? Wusste ich wat? Na, das mit der X, dat die da immer gesessen hat. Nee, na, die hat ja immer schon morgens gesoffen. Übrigens auch die Y. Es fällt der Name einer anderen deutschen Darstellerin, ein Fernsehstar der 70er Jahre. Die Bedienung zählt ostentativ desinteressiert Schrippen in eine Tüte. Der Mann wippt auf den Fußballen und schielt nach Opfern. Die Wahl fällt auf die Kundin, die im Begriff ist, aufzubrechen. Der Mann reißt galant die Tür auf und folgt nach draußen. Und? Haben Sie das gewusst? Eifrig tippelt er nebenher. Die hat ja hier gewohnt, ne? Also direkt um die Ecke, na Mommsen. Und denn morgens schon. Eine Geste illustriert die Aufnahme von Flüssignahrung. Die Y auch. Die haben ja immer zusammengesoffen. Hat auch hier gewohnt. Zusammen mit der X? Der Schritt des Begleiters stockt. Was? Nee, nee. Also die haben ja nur im Café gesessen. Zusammen. Waren ja beide arbeitslos. Hatten alles verloren. War ja auch traurig gewesen. Ende der Moritat. Er zieht von dannen. Die Ballade vom traurigen Café hat die amerikanische Schriftstellerin Carson McCullers eines ihrer Bücher genannt und auch der Roman mit dem schönsten aller Titel »Das Herz ist ein einsamer Jäger« stammt von ihr. Hat auch sie des Morgens im Café gesessen und das ein oder andere Alkoholische konsumiert? Mag sein. Es würde einen nicht wundern. Verbürgt ist jedenfalls, dass sie zweimal denselben Mann heiratete und dass das Leben es nicht gut mit ihr meinte. Schon als junge Frau Rheuma, später Schlaganfälle, Lähmungen, Rollstuhl, tot mit nur 50 Jahren. Der Mensch, besonders der Gebeutelte, trägt, wenn früh die Kneipen noch geschlossen haben, seine Traurigkeit eben ins Café. Dorthin, wo Herzen, die viel aushalten mussten und keine Kraft zum Jagen mehr haben, schon morgens mal einen hinter die Binde kippen. Wenn sie Glück haben, finden sie anstelle mitteilungswütiger Dampfplauderer einen mittrinkenden Soulmate. Darauf stoße ich an.
Buchmessefunk, Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.